Fortsetzung machen von letzten Sonntag und etwas zusammenfassen. Wir sind ja in der Zwischenzeit zwischen Ostern und Auffahrt. Wie lange war das? 40 Tage. Und das ist irgendwie eine symbolische Zahl. Was war auch 40 Tage? Wie? Mose war 40 Tage auf dem Berg. 40 Jahre Wüstenwanderung, das waren dann Jahre, aber auch, ja, 40. Jesus war 40 Tage in der Wüste, bevor er auftrat, also irgendwie die 40. Das ist so immer eine Vorbereitungszeit für etwas Neues, was kommt. Und das ist hier auch ganz stark, diese Zeit zwischen Auffahrt und also zwischen Ostern und Auffahrt, eine Zeit der Verarbeitung. Ich denke, die Jünger, die hatten sehr viel zu verarbeiten, die hatten sehr viel erlebt. Und da ging sehr viel in ihrem Herz ab, in ihren Gedanken. Es war eine Wartezeit auf das Neue. Und spannend ist zu sehen, dass Jesus nicht die ganze Zeit mit seinen Jüngern zusammen war. Er war an Ostern dort und er war eine Woche später dort. Und die dritte Begegnung, die lesen wir hier im Johannes 21. Jesus zeigte sich seinen Jüngern später noch ein weiteres Mal. Er erschien ihnen am See Tiberias, wo Petrus, Simon Petrus, Thomas, auch Didymus genannt, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und noch zwei andere Jünger zusammen waren. Die waren in Galiläa. Das war so die Heimat von Petrus. Das habe ich letzten Sonntag etwas mehr ausgeführt. Seine Heimat, sein Boot, jetzt wieder zu Hause im eigenen Element, in seinem alten Job, den er doch gelernt hat. So das Handwerk, das musste schon was gewesen sein. Und dann steht hier, er geht fischen. Das ist eine gute Idee und die anderen gehen dann mit. Aber es ist eine Nacht mit großem Frust. Nach etwa 3 Jahren, als er war er weg vom Fenster vom Beruf und jetzt kann er es nicht mehr. So ein Frust. Und dann steht jemand am Ufer und fragt, sie wissen nicht, dass es Jesus ist. Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie müssen Nein sagen. Und dann sagt er, werft das Netz auf die rechte Seite und ihr werdet fangen. Und sie machen einen riesen Fang. Das war ja ganz gewaltig. Sie konnten das Netz nicht einholen. So viele Fische zappelten darin. Und dann steht, als sie aus dem Boot stiegen, sahen sie an Land ein Kohlenfeuer und schon Fische darauf. Und da sagt er, der am Feuer sitzt, bringt ein paar von den Fischen, die ihr eben gefangen habt. Das war ja Jesus, aber es steht dann später, sie wussten es, sie haben ihn irgendwie nicht erkannt, ich weiß nicht warum. War es noch zu dunkel oder sah er wirklich so anders aus? Aber auf jeden Fall war es so. Und dann steht Simon Petrus, stieg ins Boot, zog das Netz an Land, es war voll von großen Fischen, die haben auch Buchhaltung geführt, 153, und trotz dieser Menge riss das Netz nicht. Das war ja das Thema letzten Sonntag. Was ist Petrus da wohl durch den Kopf gegangen bei dieser ganzen Übung? Das hat er alles schon einmal erlebt. Vor 3 Jahren. Eine durcharbeitete, erfolglose Nacht. Jesus, der sagt, werft das Netz auf die andere Seite aus. Ein Riesenfang. Und dann hat ja Jesus zu Petrus gesagt, du bist jetzt nicht mehr Simon, sondern hat ihm einen neuen Auftrag gegeben, du bist jetzt nicht mehr Fischer, sondern Menschenfischer. Jesus arbeitet mit seinen Leuten oft so, dass er uns wieder erinnert an Dinge, die wir schon einmal erlebt haben. Dass er uns erinnert vielleicht an den Anfang mit ihm, zurückführt zu der ersten Liebe, zu dieser ersten Begeisterung, als uns das erste Mal bewusst wurde, meine Sünden sind mir vergeben. Das wurde nämlich Petrus bewusst. Er fiel vor Jesus nieder und sagte, ich bin ein sündiger Mensch. Und Jesus richtete ihn auf und sagte, ich mache etwas aus dir. Wunderbar. Und jetzt wieder dasselbe. Und Petrus hat nun diesen Fischfang es ist ja liebevoll von Jesus, dass er jetzt einfach für Petrus sorgt und sagt, schau Petrus, jetzt hast du so viele Fische, wenn du die alle verkaufst, dann musst du die nächsten Tage nicht mehr fischen. Jetzt kannst du dich auf deinen neuen Job konzentrieren und deine Familie ist trotzdem versorgt. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön? Jesus wollte Petrus beibringen, Petrus, weißt du, das mit dem Fischer, das ist definitiv vorbei, ich habe dir einen neuen Job. Aber du hast jetzt noch einmal einen schönen Fang, den kannst du vermarkten und deine Familie oder vielleicht trocknen und deine Familie kann davon leben. Aber du bist nicht mehr Fischer. Jetzt bestimme ich, was du machst. Und dann noch etwas. Die waren ja müde. Könnt ihr euch vorstellen, nach dieser Nacht, wie die frustriert waren, diese Männer im Boot. Müde, kaputt, die haben die ganze Nacht durchgearbeitet, immer wieder versucht, das Netz auszuwerfen. Die haben wahrscheinlich Hunger, Durst nicht unbedingt, im See hatte ja genug Wasser, war ja Süßwasser. Aber Hunger hatten die ganz sicher. Und keine Aussicht, etwas zu fangen, als es schon Tag wurde. Von was sollen wir den Magen füllen? Und nun kommen sie an Land, haben einen riesen Fang, es ist ausgesorgt. Und was sehen sie dort? Ein Kohlenfeuer schon mit Fischen darauf. Jesus sorgt so wunderbar für seine Leute. Und genau das will er dem Petrus beibringen. Weißt du, Petrus, bis jetzt hast du für dich selber gesorgt. Lerne noch mehr auf mich zu vertrauen. Ich werde für dich sorgen. Er hatte einen neuen Beruf. Im Neuen Testament steht, wer das Evangelium verkündigt, soll auch davon leben können. Menschen, die vollzeitlich im Dienst der Verkündigung stehen oder als Missionare, die sollen auch versorgt werden. So, das hat Jesus da schon bei dem Petrus. Oh, alles ohne Worte. Das ist ja verrückt. Nur die Einladung zum Essen. Aber sonst die ganzen Lektionen, alles ohne Worte. Alles Erlebnispädagogik. Und das ist die Art und Weise, wie Gott mit uns handelt. Oft ist 90% Erlebnispädagogik. Er spricht nicht so viel zu uns, aber er lässt uns Dinge erleben und da können wir unsere Lektionen lernen. Und nun kommt die wunderbare Einladung zum Frühstück. Kommt und esst, sagte Jesus. Die Jünger hätten ihn am liebsten gefragt, wer bist du? Aber keine von ihnen wagte es. Sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat herzu, nahm das Brot und gab es ihnen ebenso den Fisch. Und nun sitzen sie da am Frühstück. Keiner wagte, den Schnabel zu öffnen. Das war ein sehr stilles Morgen. Da hörte man vielleicht etwas kauen und vielleicht etwas hantieren, aber sonst war es sehr, sehr still. Das ist oft die Art, wie Jesus uns in einen nächsten Schritt führt, durch die Stille. Er redet so oft, er redet oft nicht im Lärm, sondern oft in der Stille. Eine ganz wichtige Lektion ohne Worte. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, als Petrus da an dem Kohlenfeuer saß. Es steht, Jesus hatte ein Kohlenfeuer. Woher er das hatte, weiß ich auch nicht, aber das ist eben Jesus. Wann ist Petrus das letzte Mal an einem Kohlenfeuer gehockt? Als Jesus verurteilt wurde im Hof des Hohen Priesters, saß Petrus an einem Kohlenfeuer und wärmte sich in dieser Nacht. Und was ist dort passiert? Es war so eine furchtbare Geschichte, gell? Petrus, könnt ihr euch das vorstellen? Irgendwie war er irritiert, frustriert, voller Eindrücke. Vorher war ja der Abend mit dem Abendmahl und der Rede von Jesus und dann der Gethsemane, wo Jesus gekämpft hat und sie waren damals schon so müde, dass sie eingeschlafen sind und Jesus sagt, wacht mit mir und sie konnten nicht und Petrus, das war für ihn so schwierig, die ganze Geschichte zu verarbeiten und dann wird Jesus verhaftet und er haut noch mit seinem Schwert rein, der andere hat wahrscheinlich einen Helm auf und abstehende Ohren und tack, ein Ohr. Und Jesus heilt den wieder und sagt zu Petrus, wehr dich nicht für mich, ich könnte auch eine ganze Legion Engel bestellen. Und Petrus ist so irritiert, das ist für ihn so hart, er kann nichts machen. Petrus, der nichts machen kann, das geht jetzt gar nicht. Sein Machertyp. Und das war für ihn eine so schwierige Nacht. Und dann endlich hockt er an diesem Feuer, hat mal etwas Ruhe, schaut zu, was da läuft. Und dann kommt so eine blöd dahergelaufene Magd und sagt, du warst doch auch mit dem. Und sagt, schweig, was redest du für ein Quatsch? Und dann kommt noch jemand und Petrus kommt in diese Mühle hinein und wird immer dreister und sagt, nein, ich schwöre, sagt er am Schluss, ich schwöre, ich kenne ihn nicht. Und dann krähte der Hahn, es war ja auch schon Morgen. Und dann schaute Jesus Petrus an. Und Petrus schaut in die Augen von Jesus und ihm fällt wie Schuppen von den Augen, was er jetzt gemacht hat. Und ich bin sicher, da in der Szene ist das, die ganze Geschichte noch einmal durch seinen Kopf gegangen. Das ist so, ist eben so typisch Jesus. Er führt uns manchmal an Situationen heran, wo unsere schmerzlichen Geschichten, unsere schmerzlichen Wunden noch einmal in Erinnerung kommen. Das macht er bewusst, das hat Jesus ganz bewusst so organisiert, da bin ich überzeugt. Er ist der beste Seelsorger und Therapeut, den es überhaupt gibt. Er lässt immer wieder so Situationen zu. Ich weiß nicht, was es bei dir ist. Vielleicht ist es ein Ort. Immer wenn du dort vorbeifährst, kommen die entsprechenden Erinnerungen. Vielleicht ist es ein Haus, vielleicht ist es eine Straße. Vielleicht ist es aber auch ein Geräusch, ein pfeifender Zug oder ein knirschender Reifen oder quietschende Reifen. Vielleicht ist es auch ein Geruch, der dich an irgendetwas Schreckliches erinnert. Es können so verschiedene Dinge sein. Es können auch Menschen sein. Wenn ich dem begegne, dann so Energiesparprogramm, dann löscht es mir ab. Ich weiß nicht, was dein Kohlenfeuer ist, aber ich denke, jeder von uns hat so ein Kohlenfeuer in seinem Leben, wo wir, ja, wo die Erinnerung hochkommt. Und Jesus lässt das manchmal bewusst zu, dass wir mit diesen Situationen konfrontiert sind. Warum? Will er uns fertig machen? Will er uns Schmerzen zufügen? Nein, es ist wie ein Arzt, gell? Wenn er ein Geschwür herausoperieren muss, dann tut das auch weh. Dann muss er aufschneiden, er muss verletzen. Ohne Verletzung kommt das Geschwür nicht raus. Jesus muss manchmal verletzen. Ohne die Verletzung gibt es keine Heilung. Ja, und ich weiß nicht, wie lange sie da an dem Kohlenfeuer saßen. Und endlich beginnt Jesus zu reden. Als sie gegessen hatte, sagt Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Jochanan, auf Hebräisch, des Johannes. Simon, das war sein Name als Fischer. Jesus sagt nicht Petrus, er sagt Simon. War wahrscheinlich schon etwas ein Frust für diesen guten Petrus. Er ist wieder in seinen alten Job zurückgegangen. Simon, als Simon hat er ihn kennengelernt, als Fischer mit seinem Frust und seinem von Jesus organisierten Großfang. Simon, Sohn des Johannes. Er hat jetzt Jesus hinabgeschrieben. Ist er jetzt wieder der alte Simon? Ist jetzt nichts mehr mit Petrus, mit dem Fels, mit dem Menschenfischer? Jesus hätte sehr viel mit ihm reden können. Er hätte sagen können, du hast mich enttäuscht. Der alte, unverbesserliche Simon, du veränderst dich ja nie. Ich kann mit dir nichts anfangen. Oder Jesus hätte sagen können, so, und jetzt hast du etwas gelernt von der ganzen Geschichte. Machst du jetzt das nicht mehr? Bist du jetzt ein anderer geworden? Was sagt nun Jesus zu Petrus? Was will er wissen? Und das ist typisch Jesus. Er fragt ihn, liebst du mich? Liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Warum fragt Jesus nach der Liebe? Weil es für Jesus nicht entscheidend ist, zuerst was wir für ihn tun, sondern was wir für eine Beziehung zu ihm haben. Das ist das Entscheidende. Die Beziehung zu ihm, ob wir ihn lieben, ob er an erster Stelle steht in unserem Leben. Und wenn wir jemand lieben, dann tun wir ihm auch viel zu lieb. Das ist doch ganz normal. Deshalb ist die Liebe, für Jesus ist die Beziehung, die Liebe entscheidend und nicht der Einsatz, nicht der Krampf. Wäre es auf den Einsatz, auf den Krampf angekommen, da wäre der Petrus der Erste gewesen. Hat er nicht gesagt, Herr, ich werde für dich durch alles dick und dünn, sogar durch den Tod gehen. Ich gehe für dich durchs Feuer. Jesus fragt nach der Liebe, und zwar dreimal, etwas unterschiedlich formuliert, und das wollen wir jetzt etwas anschauen. Jesus fragt nach der Agape, liebst du mich? Und Agape ist die göttliche Liebe, die gibt, auch wenn nichts zurückkommt. Die göttliche Liebe ist eigentlich wie die Sonne, die einfach leuchtet, den ganzen Tag. Manchmal sehen wir sie nicht, weil die Wolken dazwischen sind, aber die Sonne scheint auch. Und sie scheint Tag und Nacht, nur sind wir auf der Schattenseite in der Nacht, aber sie scheint immer. Und dann gibt es die andere Liebe, das ist die Philia-Liebe, die Liebe, die widerspiegelt. Die ist eigentlich vergleichbar mit dem Mond. Der Mond spiegelt das Sonnenlicht zurück. Ohne Sonne kann der Mond nicht leuchten. Und das ist die Philia, die Bruderliebe. Jesus fragt den Petrus, liebst du mich? Und er hat etwas gelernt. Er sagt nicht, ja, du weißt, ich liebe dich mehr als alle anderen. Ja, schauen wir das an, die Antwort des Petrus. Ja, Herr. Er sagt nicht, Herr, ich weiß es nicht mehr. Er hätte auch so in Selbstzweifel versinken können, dass er gesagt hätte, ich glaube, ich liebe dich nicht mehr, ich kann das nicht. Aber Petrus ist immer noch überzeugt, ja, Herr, ich liebe dich, aber er antwortet nicht mit der göttlichen Sonnenliebe, sondern er antwortet mit der reflektierenden Bruderliebe, die eben zurückgibt, was kommt. Versteht ihr? Petrus ist da bescheiden, er hat etwas gelernt. Und das gefällt mir so an Petrus, er ist so ehrlich und so echt. Er sagt, was Sache ist, er ist bescheiden geworden, aber nicht überbescheiden. Ah, ich bin nichts und ich kann nichts. Das ist nicht die echte Demut, sondern die echte Demut ist, ja, ich kann, aber so viel kann ich. Was du kannst, kann ich nicht. Ich habe dich lieb, wird hier übersetzt im Griechischen mit der Philia-Liebe übersetzt. Und noch etwas, Petrus hat begriffen, ich muss nicht besser sein als alle anderen. Jesus hatte gefragt, liebst du mich mehr als all die? Und Petrus geht gar nicht mehr darauf ein. Er sagt einfach, du, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Das ist entscheidend. Dann kommt die Frage noch einmal. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Ah, und dann kommt der Auftrag, das kommt dann am Schluss noch. Jetzt kommt die zweite Frage. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Also mit anderen Worten, zuerst fragt er, liebst du mich mehr als alle anderen? Und jetzt geht er eine Etage tiefer, liebst du mich überhaupt? Und da hätte Petrus wieder zweifeln können. Oh, ich glaube, Jesus stellt mich in Frage. Nein. Nein, er sagt, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Lämmer. Und dann noch die dritte Frage. Jesus fragte ihn ein drittes Mal, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn zum dritten Mal fragte, hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, erwiderte er, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Schafe. Warum wird Petrus traurig? Die einen Bibelübersetzungen übersetzen, Petrus wurde traurig, weil Jesus nun schon zum dritten Mal fragte, hast du mich lieb? Aber ich glaube, es ist nicht die Zahl 3, die Petrus traurig machte. Der musste ja rechnen, dass er dreimal fragt. Schließlich hat er ihn auch dreimal verleugnet, oder? Aber was machte Petrus traurig? Habt ihr beobachtet, was Jesus fragt? Ich habe es extra etwas farbig gemacht. Jetzt geht Jesus noch einen Stock tiefer oder zwei und fragt Petrus mit der reflektierenden Liebe, mit der Philia, ja, liebst du mich denn wirklich? Oder Petrus hat zweimal bezeugt, ich habe dich lieb. Ich gebe dir die Liebe, die du mir gibst, gebe ich dir zurück. Und nun fragt Jesus, ja, aber gibst du mir die Liebe zurück, die ich dir gebe? Und da wird Petrus traurig, weil Jesus auch das noch in Frage stellt. Und warum macht das Jesus? Ist das einfach Tierquälerei? Warum macht das Jesus, dass er den Petrus hier so in die Mangel nimmt? Ich bin überzeugt, dass er einfach will, dass Petrus selber weiß, was Sache ist. Jesus will uns nie fertig machen, aber er will es wirklich wissen, was unsere Motive sind. Er will nicht, dass unsere Persönlichkeit zerbricht. Und wir am Schluss sagen, ach nein, ich glaube, ich kann es nicht mehr. Das ist nicht sein Ziel. Sondern sein Ziel ist, dass unser Stolz zerbricht und wir dazu stehen. Und Petrus bezeugt es noch einmal. Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Er sagt nicht, ich weiß, dass ich dich liebe. Muss er nicht. Er sagt, Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, ich hab dich lieb. Und ich glaube, da hat Petrus so viel begriffen. Ja, was ist denn Liebe? Jesus hat einmal gesagt, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Also Liebe ist mehr als ein schönes Gefühl. Die Frage ist, hast du Jesus lieb? Die Frage stellt er auch dir und mir. Hast du Jesus lieb? Ja klar, liebe ich ihn. Aber wenn wir Jesus lieben, dann merkt man das. Was wir lieben, für das nehmen wir uns Zeit. Oder wen wir lieben, für den nehmen wir uns Zeit. Das merkt man am Portemonnaie, das merkt man an der Agenda, wenn man Jesus liebt. Und deshalb einfach, ich möchte hier nicht moralisch auf die drücken oder jemand fertig machen. Aber die Frage stellt Jesus, hast du mich lieb? Und wir können jetzt sagen, ja, wahrscheinlich zu wenig. Aber es ist gut, wenn wir antworten wie Petrus, sagen, Herr, du weißt es. Herr, du weißt es. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Und ich weiß, wenn ich von mir rede, ich weiß, dass Jesus noch viel an mir arbeiten muss. Meine Liebe zu ihm, die hat noch ziemlich Wachstumspotenzial. Das ist auch gut so. Die darf noch wachsen. Aber zu dem, was da ist, darf ich doch stehen. Liebst du Jesus? Und wenn du Jesus liebst, dann traut er dir Aufgaben zu. Petrus setzt er ein als Leiter. Weide meine Schafe, ernähre meine Lämmer. Wem gehören da die Schafe und die Lämmer? Gehören die Petrus? Ganz wichtige Lektion. Ein Leiter muss wissen, die Menschen, die mir anvertraut sind, das sind nicht meine Schachfiguren, die ich da herum auf dem Brett herum mit denen spielen kann, sondern die gehören einem höheren Hirten. Ich bin einfach der eingesetzte Hirte. Und deshalb sagt Jesus zu diesem jetzt gedemütigten Petrus, merkt ihr, er ist nicht kaputt. Er ist jetzt nicht ein Wrack, sondern was zerbrochen ist, ist sein Hochmut, sein falscher Stolz. Nicht die Persönlichkeit, das ist ganz wichtig. Du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Das ist der Schluss von Petrus. Und da sagt Jesus, dreimal gibt er ihm den Auftrag, genau so kann ich dich brauchen. Wenn du mich lieb hast, du musst mich nicht mit der Sonnenliebe lieben, aber mit deiner Liebe, die du kannst, das reicht, das ist gut. So kann ich dich brauchen, so brauche ich dich. Die wichtigste Voraussetzung für einen Leiter ist nicht einmal Begabung, sondern Liebe. Wenn wir Menschen lieben, wenn wir Jesus lieben, dann schenkt er uns Verantwortung, dann stellt er uns in Verantwortung und dann vertraut er uns Menschen an, für die wir ein Segen sein können. Und nun möchte ich noch relativ kurz auf den Schluss eingehen. Jesus redet dann noch einmal mit Petrus und sagt, ich möchte dir etwas sagen. Als du noch jung warst, hast du dich den Gürtel selber umgebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Doch wenn du einmal alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dir den Gürtel umbinden und dich dahin führen, wo du nicht hingehen willst. In Klammern, Jesus deutete damit an, auf welche Weise Petrus sterben würde und dass durch seinen Tod die Herrlichkeit Gottes offenbart würde. Er schloss, indem er sagte, folge mir nach. Das ist das Entscheidende. Folge mir nach. Petrus wird noch eine Gelegenheit bekommen, zu beweisen, wie sehr er Jesus liebt. Und er hat eine Verantwortung. Und er nimmt die Verantwortung wahr. Und dann wendet er sich um und sieht den Johannes, der bezeichnet ja in seinem Evangelium nie seinen Namen, sondern umschreibt sich immer. Er schreibt immer den Jünger, den Jesus besonders liebte. Jener Jünger, der sich damals beim Abendessen zu Jesus hin übergelehnt und ihn gefragt habe, Herr, wer wird dich verraten? Das war offensichtlich Johannes. Als Petrus ihn sah, fragte er Jesus, Herr, was wird aus diesem hier? Also wenn ich doch schon der Leiter bin, wenn ich schon die Verantwortung habe für die Schafe, dann muss ich doch wissen, was mit denen da los ist. Dann, wenn ich Verantwortung trage, dann muss ich doch die führen können, muss doch wissen, wohin. Und das ist ganz, ganz wichtig, wie weit geht denn die Verantwortung? Und es geht weiter, die Antwort von Jesus, wenn ich will, dass er am Leben bleibt, bis ich wiederkomme, was geht dich das an? Okay. Für mich ist das so entlastend, auch als Leiter. Ich bin verantwortlich für mein Leben zuerst, dass ich Jesus liebe. Das ist meine erste Verantwortung. Meine zweite Verantwortung ist einfach, dass ich die Schafe, die Menschen, die mir Jesus anvertraut hat, dass ich denen Nahrung gebe, dass ich denen Wegweisung gebe. Das kann ich. Aber wohin die Reise, deine Reise führt, ist nicht meine Verantwortung. Und das ist so gut. Da machen manchmal Leiter den Fehler, dass sie viel zu viel wollen. Da machen manchmal auch Eltern den Fehler, dass sie schon genaue Pläne haben, was aus ihren Kindern werden soll. Der Sohn wird einmal das Geschäft übernehmen. Oder der verhinderte, studierte Handwerker will, dass sein Sohn einmal einen Doktortitel hat. Oder? Und so, wenn Eltern schon ganz genaue Pläne haben, was aus ihren Kindern wird, dann haben sie diese Lektion nicht begriffen. Was geht es dich an? Folge du mir nach. Und spannend ist, beim ersten Mal hat Jesus einfach gesagt, folge mir nach. Und hier sagt er es noch nachdrücklicher, folge du mir nach. Und das ist die Antwort. Das ist entlastend. Auch Menschen, die führen, sind Geführte. Ist das nicht gut? Merkt ihr, warum mich dieser Text so fasziniert? Jesus ist einfach ein fantastischer Seelsorger. Mit so wenig Worten und mit so viel Erlebnispädagogik. So viel Lektion. Amen. Ja, Jesus, danke für all das, was du uns in deinem Wort offenbart hast. Einfach wie du mit Menschen umgehst, fasziniert mich immer wieder neu. Wie du den Petrus in großer Liebe, auch, aber auch mit starker Hand, einfach so geführt hast, dass er die wichtigsten Lektionen lernen konnte. Und ich danke dir, dass du weißt, wie jeder hier tickt. Die, die eher auf Worte reagieren, denen redest du. Die, die eher auf Erlebnisse reagieren, da hast du erlebnispädagogische Elemente parat. Du weißt, was wir brauchen. Danke, dass wir in deiner Schule sein dürfen. Und mein großer Wunsch ist für mich selber und für die ganze Gemeinde, dass unsere Liebe zu dir wächst. Danke dafür. Amen.